Eva Vollmer ist bei uns. Wie schön. Herzlich willkommen. Du wirst ja jetzt gleich hier ein Blind Date haben. Hast du irgendwie eine Vorstellung, mit wem wir dich hier gematcht haben?
Tja, eigentlich nee.
Willkommen, Bernie Lorich, hier in Mainz.
Herzlichen Dank.
Blind Date, ist das für dich? Was macht das mit dir?
Es bringt mich in einen noch angenehmen Zustand der Aufregung.
Ich liebe Überraschungen. Ich bin selbst sehr spontan.
Also ich freue mich sehr. Ich mag gerne Neues und lasse mich auch gerne auf Dinge spontan ein.
Dann freuen wir uns sehr auf das Gespräch gleich.
Ja, her mit ihm. Ihr. Keine Ahnung.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gemischte Tüte und vor allen Dingen willkommen hier im Gemischte Tüte Podcast Studio unsere Blind Date Gäste Dr. Eva Vollmer, Bernhard Lorich, Bernie, das ist Eva. Hallo.
Hallo Eva, schön dich kennenzulernen.
Hi, ebenso.
Ich habe vorhin ja schon ein bisschen gefragt, seid ihr aufgeregt? Habt ihr irgendwie eine Ahnung gehabt, wer euer Blind Date sein wird?
Also ich war völlig ahnungslos, muss ich sagen.
Ging mir genauso. Fand ich aber auch genauso gut.
Wir haben jetzt eben ja schon so ein bisschen Vorgespräch gehabt. Habt ihr eine Ahnung, wen wir da gematcht haben, aus dem, was ihr eben so am Vorgeplänkel mitbekommen habt?
Also nur wirklich ganz leicht, aber das kann auch in eine völlig falsche Richtung gehen.
Von daher. Sag
mal. Also ich hab das Wort Hof gehört. Von daher habe ich mir vielleicht das Gefühl, dass es irgendwie um ein Stück weit um Landwirtschaft und vielleicht auch Tiere geht. Also irgendwie leicht, ganz leicht.
Und du, Eva?
Stadtverkehr.
Irgendwas mit Stadt.
Gar irgendwas mit Mobilität.
Naja, vielleicht.
Ich war bisher sehr zurückhaltend.
Genau, heißt, im weitesten Sinne.
Eva,
erzähl mal, Eva, was machst du, wer bist du?
Ja, der Hof stimmt. Wir haben gemischte Tüte auch daheim, nämlich Weinbau und Landwirtschaft. Weinbau so ein bisschen im Fokus, weil das meine Leidenschaft ist. Also ich bin Winzerin und wir haben 2007 unser Weingut gegründet und direkt auch auf ökologisch umgestellt, hohe Qualitäten angestrebt. Und das kam dann noch ein Tick später, aber es hat uns ereilt, die Zukunftsweine-Bewegung gegründet. Also ja, ging schon ab bei uns die letzten Jahre, die letzten 15 Jahre.
Du hast auch eben gezuckt, als ich den Doktortitel mitgenannt habe, weil du das gar nicht magst. Wo kommt der her?
Ja, ich mag das schon. Also ich will und kann ja nicht verbergen. Das ist halt immer so, dass ich mich sehr stark persönlich mit den Leuten immer in Verbindung setze, weil der Wein ist ja immer ein sehr schönes Medium, um persönlich zu werden. Und Doktor schafft Distanz und die Eva schafft dann wieder die Nähe. Und deswegen, ja natürlich, ich finde es cool, dass ich das gemacht habe. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, wissenschaftlich zu arbeiten zum Thema Wein. Also es ist kein Fremddoktor, sondern es ist tatsächlich auch Wein auf Rezept, das ich jetzt verschreiben kann. Aber letztendlich ist mein tägliches Tun natürlich näher am Kunden und am Wein und nicht dieses wissenschaftliche hochdokumentierte Arbeiten.
Das ist ja eine perfekte Überleitung eigentlich. Wissenschaftliches Arbeiten. Bernie, was hast du damit zu tun?
Ich arbeite tatsächlich seit 11 Jahren an der Universität Kaiserslautern und bin dort Gründungscoach im Gründungsbüro der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität und Hochschule Kaiserslautern. Und wir unterstützen insbesondere Studierende, aber auch Mitarbeitende aus den beiden Hochschulen, die Interesse haben, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Und das machst du sehr erfolgreich? Oder was ist dein Kern? Also ich glaube, die Frage ist falsch, machst du es sehr erfolgreich, sondern ich habe das Gefühl, du machst es anders oder du willst es anders machen?
Ja, also das, ich möchte nicht sagen, ich möchte es anders machen, sondern wir als Team machen das anders. Wir fokussieren uns sehr stark auf die Vorgründungsphase und setzen da sehr menschlich an. Also uns geht es weniger darum, Wissen zu vermitteln, sondern uns geht es darum, den Menschen dabei zu begleiten, auf diesem Weg hin zu diesem Schritt.
Bei Gemischte Tüte ist es üblich, dass ihr euch ein Geschenk mitbringt, ohne dass ihr einander kennt und darüber aber auch ein bisschen eure Geschichte erzählt. Bernie, du hast hier ja eins stehen und ich habe ja schon ein bisschen versucht nachzubohren, was dich so ausmacht. Was hast du mitgebracht und was hat es mit dir und deiner Aufgabe zu tun? Er packt es aus, liebe Leute da draußen.
So, ich habe ein, ja, man könnte fast schon sagen, Werbegeschenk vom Ideenwald mitgebracht, aber Werbegeschenk klingt immer wie so ein Plastikkuli für 2 Cent. Es ist ein, ja, was ist es eigentlich? Es ist ein Holzgebilde und zwar so eine Art Geduldsspiel, wo man so ein bisschen versuchen muss, Dinge zusammenzubringen, die man eben, wenn sie auseinander sind, nicht so ohne weiteres auf den ersten Blick zusammenkriegt. Und so ist das eben auch, wenn man sich auf den Weg macht, etwas ganz Neues zu machen, was noch nie jemand vorher getan hat, dann liegen da Möglichkeiten oder Dinge darum, mit denen man irgendwie klarkommen muss und man muss auf dem Weg irgendwie es hinkriegen, durch viel versuchen, viel probieren, vielleicht auch mal hier und da ein bisschen Input holen, das so zusammenzubringen, dass es rund wird. Und genau das wird es jetzt hier. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das hingekriegt habe. Aber es macht ein Stück weit auch Spaß. Also ich glaube, es sind 4 Teile, die dann nochmal zu einem Globus sozusagen zusammengefügt werden. Und das symbolisiert sehr, sehr stark das, was wir tun. Einmal, dass es eben aus Holz ist und sind Dinge auch wichtig, ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, dass es irgendwo auch einen Rückfluss in die Gesellschaft gibt, ist uns wichtig und symbolisiert den Weg zu etwas ganz Neuem und da ist viel ausprobieren und viel notwendig, den wir da gehen müssen.
Dann darfst du das Geschenk gerne übergeben. Sehr gerne. Eva, was daran hat dich getriggert, das Geduldsspiel?
Wahrscheinlich. Ja, ich habe überhaupt keine Geduld. Ja, nein, also es triggert mich an allen Ecken und Enden. Punkt A, wir haben uns zu spät kennengelernt. Das Blind Date kommt zu spät. Bin ja doppelte Gründerin und musste mir diese Puzzleteile, die jetzt du mir hier so schön als Geduldsspiel hingelegt hast, irgendwie selbst zusammenwursteln. Und das musste in einer extremen Geschwindigkeit halt auch immer gehen. Und da freue ich mich jetzt, dass ich dafür überhaupt gar kein Endziel habe, sondern ich kann jetzt an diesem wunderbaren Würfel total gut rumschaffen, solange ich will. Aber natürlich das Thema Nachhaltigkeit, das hat mich sofort angesprochen, weil das ist der dauerhafte Kampf, für den ich auch lebe und für die ja ganz viele Start-ups stehen und kämpfen. Also ich denke, dass bei euch mindestens jedes zweite Unternehmen einen guten Baustein davon hat und das auch gut ist, dass es so ist und dass nicht das nächste Unternehmen gegründet wird mit einem Ziel, irgendwie noch mehr Verschwendung jetzt hier zu tun. Und deswegen ist mein Geschenk also recht ähnlich, aber man braucht weniger Geduld.
Dann Übergabe bitte.
Genau. Das ist sehr gut für mich, denn ich habe tatsächlich auch wirklich überhaupt gar keine Geduld. Also so ein Spiel ist eigentlich ganz fürchterlich für mich.
Man hört es,
klingt schon ganz großartig.
Ja, die Winzerin hat sich wieder was einfallen lassen, total innovativ. Nein, also die Kombination macht es jetzt hier, weil ich konnte nicht mit einem Geschenk kommen. Es ist ein Doppelgeschenk. Und zwar habe ich hier quasi, ja, wenn ich es jetzt mal in deinen Worten ausdrücken darf, Gründung 1 und Gründung 2 in der Hand. Also Riesling ist halt nun mal das, was sofort bei jedem in den Kopf schießt, wenn er deutschen Wein hört und wenn er Rheinhessen hört vielleicht auch. Rheinhessen hat halt eine große Vielfalt, Rebsortenvielfalt, aber spricht natürlich auch Tradition, ja, 1000 Jahre alte Geschichte an. Und Riesling ist da vorne der Platzhirsch, der eben dann auch bei den Köpfen sofort Klingeling macht. Und deswegen ist hier ein Riesling mit dem Original Eva Vollmer Etikett drauf. Da werden immer so ein bisschen Sprüche gemacht. Ich mache gerne Sprüche. Ich kann ja mal vorlesen. Der Mount Riesling, wie im Höhenrausch. Pfirsichbedecktes Aromengebirge. Säurejodelnder Sturz in die Zungenspalte. Ein Gletscher voll Trinkspaß. Also das ist jetzt was quasi dich an die Tradition in der Weinbranche erinnern soll. Und ich hatte es vorhin schon angeteasert. Also Souvenir Gris, die Flasche in meiner zweiten Hand, ein Zukunftswein, der aus Reben besteht, die wirklich die Eigenschaft haben, 80% Pflanzenschutz einzusparen. Und das kommt durch robustere Reben, die wir jetzt eben nehmen. Das sind Kreuzungen, die dann ganz neue Namen tragen. Und die Leute haben ganz große Fragezeichen. Und deswegen kamen wir mit Zukunftswein, um zu sagen, hey Leute, jetzt kommt was Neues. Und es wird eine Koexistenz geben, deswegen diese 2 Flaschen aus Traditionsreben, die wir kennen, aber auch schicke neue Modelle, die einfach super schmecken und umwelttechnisch oder beziehungsweise in Richtung Klimawandel halt einfach Superman-Eigenschaften haben.
Cool. Sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gut. Dann lasst uns mal tiefer reingehen, damit ihr euch noch besser kennenlernt. Ich habe gerade überlegt, ob es mehr Sinn macht, über Zukunftswandel zu sprechen oder ob du, Bernie, nochmal über das Thema Nachhaltigkeit quasi so einen wissenschaftlichen Überbau baust. Warum ihr bei Ideenwald auch dachtet, dass ihr das Thema mehr triggert. Jetzt muss man sagen, Uni Kaiserslautern, FTU Kaiserslautern, sehr technisch geprägt. Ich weiß gar nicht, ob Nachhaltigkeit da damals ein neues Thema war oder eins, an das schon immer gedacht war. Ich glaube, viel Automobilindustrie, klar, jetzt KI auch. Was hat euch umgetrieben, dass ihr das als so wichtig geachtet habt?
Also die RPTU kümmert sich schon seit einigen Jahren um Nachhaltigkeit. Es gibt seit auch mittlerweile 10 Jahren tatsächlich den Lehrstuhl Sustainability Management in der BWL mit der Professorin Spraul und es gab auch immer ein Nachhaltigkeitsbüro, jetzt gibt es ein Green Office. Also das war immer schon wichtig im Bereich der Gründungen. Haben wir uns des Themas angenommen, weil es eigentlich keinerlei Alternative gibt. Und bei allem, was man tut, eben von vornherein sinnvollerweise an gewisse Folgen oder Konsequenzen gedacht werden muss, weil es eben sonst nicht nachhaltig in jeder Form ist. Also Nachhaltigkeit bedeutet eben, hat nicht nur den Umweltaspekt, sondern auch nachhaltiger Einsatz von Ressourcen, die man halt gerade in der Wissenschaft ganz oft eben besteht nicht so die Nachhaltigkeit. Es wird viel Geld vielleicht für Forschung ausgegeben und dann ist ein Projekt zu Ende und dann landet es in der Schublade. Und wir wollen eben einen Beitrag dazu leisten, dass diese Dinge, die in der Schublade landen, weil ein Projekt zu Ende gegangen ist und das Ziel erreicht wurde und vielleicht was veröffentlicht wurde, aber da liegen Dinge in der Schublade, die eben auch auf andere Art und Weise noch genutzt werden können. Und da ist halt ein Geldfluss oder ein finanzielles Investment kann eben dann noch weiter genutzt werden und im Kreislauf sozusagen nochmal in die Gesellschaft zurückfließen, indem ein Unternehmen entsteht, das Arbeitsplätze schafft, das einzahlt ins Bruttoinlandsprodukt und so weiter und so fort. Mhm.
Jetzt hat ja Eva gesagt, bestimmt jedes zweite Unternehmen hat den Aspekt Nachhaltigkeit. Wie sieht es aus bei euch?
Also wir haben schon das Gefühl, dass sich die jungen Menschen, und dabei spreche ich jetzt von unterschiedlichen, also ab Anfang 20 bis Mitte 30 tatsächlich, das ist ganz unterschiedlich, ob jetzt Studierende zu uns kommen oder Leute, die vielleicht gerade an ihrer Doktorarbeit arbeiten, das sind zwei völlig unterschiedliche Generationen, die auch unterschiedliche Ideen und Expertisen haben. Wir haben schon das Gefühl, dass gerade die junge Generation das als eigentlich völlig selbstverständlich ansieht. Aber natürlich ist es eine Herausforderung, das in jeder Konsequenz auch durchzudenken. Und da versuchen wir eben bei zu helfen und eben auch den Hinweis zu geben. Also wir sind jetzt kein Nachhaltigkeitsgründungsbüro, sondern einfach ein Gründungsbüro. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich will einfach reich werden, habe eine geile Idee, ja, von mir aus gerne, alles cool, helfen wir da auch bei. Aber natürlich sind wir, also ich kann es für mich sprechen und auch für das Team, uns ist es eben auch was wert, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass eben Dinge entstehen, die für uns alle gut sind und nicht nur vielleicht für zwei, drei Leute.
Mhm. Eva, Zukunftsweine. Kannst du mal erzählen, was das, du hast ja vorhin gesagt, so ein zweites Gründungsstandbein, was da alles dahinter steht, was ihr da vorangetrieben habt, wer gehört da dazu?
Ja, also vom Werdegang her war es ja wirklich so, dass wir unser Weingut erstmal ja ökologisch auf die Standbeine gesetzt haben. Und dann bist du ein paar Jährchen am Machen und denkst dir so insgeheim, ob das Maximum ist, was du eben tun kannst, um nachhaltig zu wirtschaften. Und schon im Studium, ja, sind mir pilzwiderstandsfähige Reben über die Füße gelaufen, aber in Form von nicht schmeckenden, im Image auch völlig niedergemachten, also auch unter den Studis. Naja, also wenn du bei der Studentenparty irgendein Peewee, also pilzwiderstandsfähige Rebe mitgebracht hast, bist du mit Riesling aus der WG geprügelt worden. Also das war dann wirklich noch dieses Traditionsgut, was da absoluter Platzhirsch war. Und ja, die Rebsorten waren noch nicht so weit, um es wirklich mit den Traditionssorten aufnehmen zu können, auch sensorisch. Und deswegen ist es in meinem Kopf ganz weit weggeplätschert, bis ich dann irgendwann ja mich selbst hinterfragt habe nochmal und gesagt habe, jetzt musst du nochmal wirklich den Fokus legen, das mehr probieren, dir deutschlandweit Sorten zusammenklauben, weil das hat man auch gar nicht bekommen. Also du wusstest nicht, wo kriegst du es her. Du hattest selbst als Winzer viel zu wenig Know-how und du wusstest, es ist überhaupt kein Markt geebnet dafür. Weil die Menschen sind alle hier in Deutschland ganz, ganz, ganz auf Rebsorte fixiert und die bestellen sich blind natürlich Grauburgunder, aber wenn jetzt jemand Sauvignon Gris sich auf einer Karte durchliest, da weiß man erstmal nicht, woran man ist. Und deswegen hat halt einfach wirklich diese erste positive Bühne gefehlt, die Marke, der Markenüberbau, um zu sagen, das ist auch ein vermarktungsfähiger Wein. Letztendlich, weil wenn ich eine neue Rebsorte anpflanze, dann sind es 30 bis 40 Jahre, wo meine Entscheidung lang hält. Also das ist eine Entscheidung, die treffe ich für die nächste Generation mit. Vielleicht stehe ich dann mit 80 nochmal in der Kälte und versuche da Mist rum zu entscheiden. Aber letztendlich ist es dann die Generationsübergabe schon vollzogen. Und ja, dann wurde mir immer unbehaglicher im Sinne von auch meine 10-jährige Tochter kann abends nicht schlafen und sagt, ja, Mama, ich mache mir einfach Gedanken ums Klima. Und dann fängst du an zu überlegen und die Rebsorten ploppen wieder auf und schmecken dann noch. Und ich habe eine Freundin von mir, die ist auch Winzerin, angerufen, kurz nachdem ich von meiner Markenagentur kam, mit der Idee Zukunftsweine auf dem Tisch. Die waren total geflasht, weil die gedacht haben, Mensch, naja, der Weinbau, wir dachten überhaupt nicht, dass es da ein Problem gibt. Und du hast jetzt hier Problem und gleichzeitig Lösung, wie toll. Die haben das dann aus der Verbrauchersicht gesehen. Und ich konnte endlich mal meine Winzerbrille ablegen. Und so haben wir das auch aufgebaut, dass wir nicht nur jetzt zwei Winzerinnen, die losgestapft sind, waren, also die Freundin, die ich noch angerufen hatte, sondern wir haben uns echte Profis noch dazu geholt. Also die Markenagentur, einen Geschäftsführer, der im Online-Vertrieb viel gearbeitet hat, aber auch im Weinfokus, ein Vertriebler und eine Gesellschaftsexpertin, aber auch eine Menschen. Also die macht viel im Coaching, also ganz, ganz viel, weil wir waren ja alles Alpha-Tiere, die da zusammengekommen sind, aber mit einem unterschiedlichen Know-how, also hochexplosives Team, was es aber auch gebraucht hat, weil der politische und gesellschaftliche Druck, den der Weinbau ja auch hat, wie jede andere Branche, dass man Pflanzenschutz einsparen muss, dass man CO2 einsparen muss, dass man halt einfach als Luxusgut Wein doch gerne auch einen sauberen Fußabdruck behalten möchte. Und alle diese Themen sind auf uns eingeprasselt und wir haben ja als zwei Weingüter angefangen und sind jetzt mittlerweile auf knappen 70. Das heißt, deutschlandweit aktiv, in fast jedem Anbaugebiet ist es zu finden. Sogar die Internationalisierung hat schon stattgefunden. Also wir sind völlig geflecht, dass in Österreich, in Luxemburg, in der Schweiz und sogar jetzt in Dänemark wir Mitglieder haben, die einfach gesagt haben, ja, also da müssen wir mitmachen. Die Idee ist toll, der Name ist toll und es hat halt auch ein ganz anderes positives Statement an der Theke allein schon. Also wenn ich jetzt bei mir stehe und sage, wollen Sie unseren Zukunftswein probieren, ist das anders wie, hast du Bock auf pilzwiderstandsfähige Rebe? Genau, also es ist viel, viel Wording, aber auch natürlich viel, viel Sensorik, gemeinsam lernen, Plattform, Winzer tun sich zusammen und tauschen sich aus. Es ist total, ja, es ist genau das, was diese Branche gebraucht hat und ich freue mich, dass ich da mithelfen darf.
Was ist jetzt größer, Eva Vollmer Weingut oder Zukunftswein oder wird das irgendwann sowieso verschmelzen?
Ja, es verschmilzt natürlich in dem Sinne, dass mein Team, dass mein Mann, dass ich so pflanzwütig waren, dass wir jetzt schon auf knappen 40% mit diesen Reben sind. Das heißt also, das geht dann auch über die Theke und das braucht dann auch seine Bühne und seine Attraktivität im Sortiment. Und deswegen brauche ich das natürlich für mich selbst, aber ich habe es natürlich auch darauf angelegt, dass diese Sorten wachsen und dass die alten ersetzen. Aber irgendwann wird es dann auch mal bei 50% Schluss sein, weil ich habe auch die Kohle nicht, jetzt hier alles auszutauschen. Und vor allen Dingen ein junge Weinberg ist wie ein Baby. Das heißt also, du hast 3 Jahre lang nur Arbeit, nur buckeln und ackern und das auf niedrigstem Niveau, weil du musst es unten anfangen. So eine Pflanze wächst unten an. Und deswegen hat der Weinbau noch ganz viel Arbeit, um das umzumünzen. Aber letztendlich auf die Bühnen gehe ich für Zukunftsweine ganz, ganz oft, weil ich ja auch oft das Gesicht dafür bin, dass auch das Know-how hat, da wirklich die Emotion rüberzubringen und die Leute da auch zu inspirieren, damit anzufangen, weil ich inspiriere ja Winzer oder auch manchmal Händler, manchmal Kunden. Wir haben ja so viel Baustellen, weil dieser Kreislauf ist ja nicht nur beim Pflanzen getan. Wenn die Rebe gepflanzt ist, muss sie auch vermarktet werden, muss im Handel stehen und muss beim Verbraucher eine Akzeptanz und auch ein Verlangen. Also das ist ja auch eine Marktregel. Also der Markt kann nur wachsen, wenn dann eben auch der Bedarf entsteht. Deswegen haben wir echt ordentlich zu tun und freuen uns aber, dass wir so schnell auch in der Branche und nach außen hin, also in den Medien, FAZ, aber auch gewisse Fernsehmedien, also alles hat plötzlich gesagt, wow, da ist ja was Neues im Weinbau. Und das, dieses Schiff oder diese Rakete, auf die sind wir auch gerne aufgesprungen.
Bernie, du hast ja ein riesiges Netzwerk. Wenn du so eine Geschichte hörst, was macht das mit dir?
Also ich bin erstmal total begeistert, weil da ganz viel Mut drin steckt. Und Mut trauen sich nicht viele zu, von daher ist das, bin ich ja immer sehr begeistert. Und natürlich denke ich direkt an Crowdfunding, weil ich einige Crowdfunding-Kampagnen eben auch kenne, die im Weinbereich stattfanden, die alle jetzt übermäßig groß waren, aber auf jeden Fall spannend. Und irgendwas versuche ich gerade in meinem Kopf zusammenzubringen, dass ich, also Zukunftsweine kenne ich natürlich, also habe ich auch schon viel von gehört, krieg's aber gerade nicht zusammen, ob das, hat die irgendwann mal was mit Crowdfunding zu tun gehabt?
Haben wir schon gemacht, sind wir schon durch.
Dann hatte ich es doch richtig im Kopf.
Aber ja. war gut, also Crowdfunding?
Genau, das war gut. Letztendlich ist es immer so ein Tropfen auf den heißen Stein, den man zwar hat und man freut sich und auch die neue Internetseite oder beziehungsweise der Webshop ist daraus entsprungen oder ein Pro-Wein-Auftritt, also auf der großen internationalen Weinmesse. Also wir haben schon viel Öffentlichkeitsarbeit da rausgeholt, aber so ein Pott ist so schnell leer, weil eine Plattform zu schaffen, wo solche Reben halt auch deutschlandweit zu machen sind, ja, jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, dass da, ja. Aber ohne das wäre es natürlich auch eng geworden. Das war ja toll, dass wir das hatten auch.
Und jetzt, Eva, hast du ja wiederum schon vorhin gesagt, ich hätte ja Unterstützung brauchen können, aber irgendwie habe ich es selber ja dann auch geschafft, ohne Gründungscoaching. Was wären das so für Themen gewesen, die du gerne Bernie gefragt hättest?
Ja, also dieses Know-how eines Gründers, das habe ich mir irgendwie zusammengestückelt, muss man schon sagen. Also ganz viel aus eigener Energie, eigener Kreativität, die zum Glück ziemlich schwer am Ausebben ist. Also da sprudelt eher zu viel rein, als dass es irgendwann mal aufhört mit Ideen. Was mich bei Gründung ganz wichtig finde, neben dem eigentlichen Thema, also die Innovation muss ja vorliegen. Wenn du kein cooles Thema hast, dann bist du auch kein guter Gründer. Also wenn das Päckchen da liegt und dann muss es nur noch ausgepackt werden. Aber was viel ist, ist halt dieses, gut, da muss ich eine Gründung zurück, wenn ich Eva Vollmer betrachte, ist, dass Leute schwer ausgebildet von irgendwelchen Studien und Schulen kommen, aber viel von grundschlichter Buchhaltung und dem, was vielleicht auch Konsequenz an Steuerzahlungen und wie finanziere ich das und das, wo gehe ich in Vorleistung, was muss ich mir zurücklegen, wo ist mein Fallkissen? Also neben all dem, dass man wirklich losläuft und will Bäume ausreißen, ist es halt so, dass wir immer noch in einem funktionierenden Staat leben, der mir von heute auf morgen die Beine wegziehen kann. Also jetzt nicht böse gemeint, ich lebe gern hier, es ist alles gut, aber die bürokratischen Fallstrippen, Mausefallen, die überall rumstehen, das nimmt die Gründer hart ran, weil plötzlich solche Ideen, wenn man nicht irgendwie sich wieder rausbuddelt aus so einem Loch, die sind dann weg, weil man ist dann auch weg.
Wie geht ihr mit sowas um? Die räumt ihr alle Mausefallen weg?
Nein. Und zwar einmal ganz bewusst nicht, gehe ich gleich drauf ein. Zweitens, weil wir als Angestellte der Universität keine juristische Beratung machen dürfen. Deshalb verweisen wir dann auch immer auf das regionale Ökosystem, das da ist, das quasi vor Ort ist, sei das jetzt ein IHK oder sonstige Möglichkeiten. Wir selbst versuchen diese Themen eben auch durch ein Videoqualifizierungsprogramm abzudecken, dass man dort einen Einstieg findet, und dann eben die Schritte auch weitergehen kann und unterstützen insbesondere in diesen juristischen Punkten eben auch mit viel Netzwerkarbeit. Der viel wichtigere Punkt, den wir angehen, da gehe ich schon ein bisschen drauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dass uns der menschliche Faktor so wichtig ist. Du hast gerade gesagt, diese Idee muss da sein quasi für uns ist. Das wirklich Entscheidende, dass die Menschen verstehen, dass sie Energie für diesen Prozess brauchen. So, und diese Energie muss irgendwo herkommen. Die ist nicht einfach da. Und das ist, normalerweise braucht man für diesen Weg einfach mehr Energie als ein, sag mal, normaler Mensch, ja, der irgendwie halt nichts Eigenes macht oder einfach nur, sage ich mal, in Anführungsstrichen ein Angestelltenverhältnis hat, was alles ja super cool ist. Aber es braucht mehr Energie und diese Energie muss irgendwo herkommen. Und deshalb bin ich persönlich der Meinung, dass die Gründungen, die aus einer intrinsischen Motivation herauskommen, weil man eben auf irgendwas Bock hat, weil man selbst irgendwo ein Problem sieht, sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, das muss doch irgendwie zu lösen sein, dann eine Idee dazu entwickelt, wo man selbst eine emotionale Verquickung sozusagen damit hat und aus einem eigenen Bedürfnis oder aus einem negativen oder positiven Gefühl heraus eine Idee entwickelt, dass dort immer, dort liegt die größte Energie und das kann auch eben eine Quelle sein, die einem die Energie gibt, die man braucht, um diesen Prozess zu bestehen. Und das ist dort können wir am allerehesten etwas tun. Wir können halt weniger etwas daran tun, dass wir den Leuten sagen, ja, steuermäßig müsst ihr das so und so machen, dürfen wir auch nicht. Aber was wir machen können, ist den Leuten eben auf diesem Weg zu helfen, zu fragen, warum machst du das eigentlich? Und das ist für viele Leute nicht einfach zu beantworten, weil die sich darüber keine Gedanken machen. Was auch normal ist, weil das läuft ja. Man hat die Idee und dann fängt man an zu laufen, entwickelt Ideen etc. Aber wir versuchen mit den Leuten einfach nochmal einen Schritt zurück zu gehen, was auch beim Crowdfunding so essentiell ist. Und einfach mal sagen, ja, warum eigentlich? Also du könntest ja alles im Leben machen. Du bist an der Uni, du wirst einen guten Abschluss haben, du wirst auf jeden Fall einen guten Job nachher haben. Denn dein Leben ist vergleichsweise einfach schon vorgeplant, wenn du das magst. Aber du möchtest ja nicht. Du möchtest ja den harten Weg gehen. Warum denn? Und das sich zu verbildlichen und sagen, dass es da eine große Quelle von Energie gibt, aus der man immer wieder schöpfen kann, wenn Hürden kommen, wenn man vielleicht mal zurückgeschmissen wird. Das finde ich eigentlich so mit das Wichtigste. Und die Quelle ist am größten, wenn man wirklich Bock drauf hat. Und wenn man wirklich Bock drauf hat, dann können wir halt eben sagen, okay, dann lass mal gucken, wo dir vielleicht noch was fehlt. Kommst du vielleicht irgendwie aus dem BWL-Bereich, sag, okay, hast du das wahrscheinlich ganz gut abgedeckt. Dir fällt vielleicht das und das noch ein bisschen schwierig. Wie können wir das vielleicht hin? Also gibt's da vielleicht, können wir dich vielleicht mit Leuten zusammenbringen? Solltest du vielleicht mal hier und da auf eine Veranstaltung gehen, die wir dir anbieten, wo du Leute kennenlernst, die dein Team vervollständigen? Und man kann nicht immer alles können. Das ist unrealistisch zu glauben. Und da muss man halt eben auch sich klar werden, was man nicht kann. Und auch da auf dem Weg versuchen wir zu helfen, dass die Leute ein sehr realistisches Bild von der Sache haben und dann auch sehen, okay, wie fülle ich denn jetzt meine Lücken? Und,
genau. Wie viel fallen da runter, wenn ihr die so challenged und sagt, wollt ihr das wirklich?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also wir haben, können jetzt alle Gründungsnetzwerke an Universitäten und Hochschulen, werden da wahrscheinlich einen dicken Strich auch drunter ziehen. Wir werden oftmals gefragt, ey, wie viele Gründungen habt ihr? Das wissen wir nicht. Wir können es auch gar nicht wissen, weil es kommen Leute, junge Menschen während ihres Studiums zu uns und quatschen über uns über eine Idee, die sie haben. Die kommen dann teilweise nicht wieder. Gründen die dann? Ja, vielleicht aber auch nicht. Also wir wissen, wir haben keine Möglichkeit, das zu tracken. Wir können allenfalls durch ein ausgeklügeltes Datenmanagementsystem und wir machen auch Wirkungsmessungen, so gut wir das können als Gründungsbüro, um eben auch Connections festzustellen, war dann vielleicht noch jemand in der Veranstaltung etc. Aber wir können es nicht sagen und deshalb kann ich auch nicht sagen, wie viele Leute dann nachher nicht wiederkommen. Denn nur weil jemand sagt, okay, dann war die Idee halt nichts, heißt das ja nicht, dass die Person nicht vielleicht in 3 oder 7 Jahren sagt, hey, jetzt, das da ist es aber jetzt. Und da, finde ich, können wir als begleitende Institution etwas dazu beitragen, dass wir eben nicht sagen, nee, die Idee ist aber nichts, dann machst du lieber dein Studium zu Ende und machst was Vernünftiges, ne? Sondern wir halt Motivation mitgeben, sagen, okay, jetzt es gibt vielleicht noch ein paar Hürden, versuch vielleicht mal herauszufinden und lass uns gemeinsam herausfinden, wie wir diese Hürden nehmen können. Und wenn wir merken, dass wir diese Hürden nicht nehmen können, dann ist das auch eine wichtige Erkenntnis. Und dann hast du jetzt aber in dem Bereich, wo du agierst an der Universität oder Hochschule, hast du noch trotzdem noch alle Möglichkeiten. Du bist also nicht für dein Leben gescheitert, wie es so in der deutschen Kultur immer so ein bisschen wirkt, sondern du hast nach wie vor alle Möglichkeiten und hast sogar was ausprobiert und bist eigentlich sogar besser dran als vorher, weil du viel Erfahrung gesammelt hast.
Das ist ja euer Blind Date hier. Was interessiert euch an dem anderen? Was würdet ihr gerne wissen?
Also mich würde interessieren, ja, darf ich jetzt fachlich nochmal?
Was auch immer.
Genau, ja, also,
dein Date.
Mein Date, ich darf. ein großer Knubbel, an dem ja dann diese Gründung, wenn es in den Sprung nach draußen geht, dann hängen, ist dann auch PR. Wir haben zwar eine professionelle Markenagentur an Bord, die Schiebezimmer ist super genial, aber dieses extra PR-Ding, was es jetzt bräuchte, um Ideen dann auch explodieren zu lassen, ohne dass man vielleicht ja dann in dem Moment auch die Kohle hat, um echte PR zu machen. Wie geht sowas? Oder seid ihr da auch noch da? Oder sagt ihr, nee, wir bringen Initialzündung und dann muss es seinen Weg gehen? Oder geht ihr auch auf den Prozess einfach in der Leiter weiter hoch und bringt die Ideen wirklich auch zum Explodieren, zum Rundwerden?
Also wir sind ab einem gewissen Punkt übernehmen andere Teile des Ökosystems, also gerade wenn es um Skalierung oder sowas geht. Wir sind sehr stark auf die Vorgründungsphase konzentriert. Nichtsdestotrotz tun wir all das, was du gerade genannt hast. Und ich fand schön, dass du dir diese gerade von der Leiter sprichst. Und ganz oft ist es bei uns so, dass die Leute kommen und über eine Vision oder Idee sprechen oder eine Stufe auf dieser Leiter, die, keine Ahnung, auf Punkt 72 oder so stattfinden könnte. Und wir dann halt drüber sprechen, naja gut, aber da kommen wir jetzt ja so ohne weiteres nicht hin. Wir können so einen großen Sprung kriegen wir jetzt nicht hin. Lass uns einfach mal gemeinsam schauen, welche Schritte jetzt hier und jetzt möglich sind, um dann vielleicht, wenn wir den gegangen sind, den nächsten hinzukriegen. Wirklich Schritt für Schritt und dann irgendwann ist man eben auf 72 und merkt vielleicht, ah nee, guck mal, die ist ja auf 83 oder vielleicht kommt sie doch schon auf 55. Und da ist es eben der Punkt beim Thema Marketing, finde ich, fängt es nochmal gerade zu 100% bei dem Warum an. Denn insbesondere, wenn es um eine, ich sag mal, etwas moderne Gründung geht, wo vielleicht auch eben wichtig wird, welche Personen hinten dran stecken. Das ist ja nicht bei allen Dingen wichtig. Aber bei vielen jetzt, ich denke, bei Zukunftswein ist das eben auch so. Dann wollen die Leute wissen, welche Leute machen diesen neuen Kram da. Ja? Sind das Leute, mit denen man sich identifizieren kann? Sind die irgendwie sympathisch? Und das wird immer wichtiger bei vielen, vielen modernen Ideen. Und da ist es halt von ganz entscheidender Bedeutung, dass man diese Grundlage hat, dass man weiß, was man eigentlich macht, warum man das macht, was für eine Vision man hat. Denn am Ende des Tages ist ein Produkt oder eine Dienstleistung eigentlich nur das Instrument, eine Vision umzusetzen, die man gegebenenfalls auch mit anderen Ideen umsetzen könnte, aber man hat einen Grund, einen Beweggrund, warum man das alles macht. Und das ist die Grundlage, nachher Marketing zu machen. Also wenn man zu einer Marketingagentur sagt, ich habe hier einen Wein, vermarkte den doch mal, und dann atmen die wahrscheinlich erstmal tief durch und sagen, so, lass uns mal hinsetzen, wir setzen uns jetzt mal ein paar Stunden hin und klamüsern mal auseinander, was du eigentlich genau machst und was du eigentlich willst und was macht das Ganze so besonders etc. Und das sind die Grundlagen für Gründung und Grundlagen für alles, was folgt, und das ist ab Stunde null wichtig.
Wie findest du denn Höhle der Löwen? Sorry, das musste jetzt noch raus.
Darf auch sehr gerne raus. Also ich habe es in den ersten Jahren sehr gerne geguckt. Mittlerweile ist mir das, fernsehtechnisch ist mir das einfach nicht mehr interessant genug. Ich kenne auch einige, die bei Höhle der Löwen waren, von daher weiß ich so ein paar Hintergründe. Es ist eine Fernsehshow, das darf man nicht vergessen. Und man sollte nicht glauben, dass das ein realistisches Investitionsszenario ist. Natürlich wird da richtig investiert, wenn denn dann investiert wird. Und ich bin auch sehr stark davon überzeugt, und die Zahlen lügen nicht, dass da sehr viel Erfolg passiert. Aber es ist eine Fernsehsendung. Und das hat mit der Gründungs- und Investitionsrealität nicht so übermäßig viel zu tun. Und deshalb, finde ich, sollte man das auch auseinander voneinander zu unterscheiden, dass das, also Um einen Strich drunter zu machen, ich finde, glaube, dass Höhle der Löwen sehr viel dazu beigetragen hat, dass Menschen Interesse haben und überhaupt sagen, hey, das könnte ich ja vielleicht auch, weil man es im Fernsehen sieht und sagt, was die machen, kann ich auch, ich habe auch eine geile Idee. Von daher, ich bin, wenn ich jetzt die Pistole auf die Brust, sage ich 100% positiv.
Aber um noch einen Strich drunter zu machen, wie gefällt dir die Beschreibung des Gründertums da? Oder diese Startup-Kultur, dieses Skalieren, ich weiß gar nicht, wie viel Nachhaltigkeit da eine Rolle spielt.
Also, die sind ja mehrere Stunden da drin. Und das wird dann auf, keine Ahnung, eine Viertelstunde, 20 Minuten das darf man auch nicht vergessen. Ich erinnere mich sehr gerne dran, als Sir Blass damals vor ein paar Jahren drin war und auch andere, die bewusst auch kommuniziert haben, dass sie ein Sozialunternehmen gegründet haben. Und das hat dort niemand verstanden. Auch selbst ein Nico Rosberg hat das nicht verstanden, der sich sehr krass auf die Fahne schreibt, Nachhaltigkeit und Soziale etc. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, wow, echt jetzt, Leute, wirklich. Es ist völlig in Ordnung, wenn Investoren sagen, wir wollen unser Geld dort reinsetzen, wo die größte Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir das in großer Ausfertigung wieder zurückbekommen. Das ist deren Geld, die können damit machen, was auch immer sie wollen. Aber was die sich halt viel auf die Fahne schreiben, ja, das ist ja toll, dass sie auch an die Nachhaltigkeit denken, jo, aber das ist halt so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsding, wo ich so sage, ja, das ist aber schön, dass er das Wort nutzt, aber was bedeutet euch das wirklich? Da bin ich mir nie so ganz sicher.
Was bedeutet dir Nachhaltigkeit, Eva? Weil als von erzählt hast, dass Eva Vollmer schon ökologisch aufgebaut war und du dann gesagt hast, es geht mir nicht weit genug. Ich glaube, es gibt ja auch genug Winzerinnen und Winzer, die noch nicht mal ökologisch aufgestellt sind. Dann bist du ja schon sehr radikal gewesen. Also du sagst, jetzt Zukunftswende funktioniert gut, aber es ist trotzdem eine traditionelle Branche. Inwieweit nervst du auch da ein paar draußen?
Ja, also es ist vom Prinzip her so, dass du, wenn du eine Nachhaltigkeitslücke aufgedeckt hast, dass dir die nächste schon wieder entgegenspringt. Also das ist wie so ein, plötzlich wie ein kleiner innerer Wettstreit, der da entbrennt. Dass du sagst, boah, aber da habe ich aber echt noch so ein Ding und guck doch mal die Flasche mit ihrem CO2. Kannst du nicht da jetzt in ein Pfandsystem, aber jetzt in Deutschland war das Pfandsystem für Weinflaschen. Ich meine, das wird an vielen Stellen probiert, aber es will einfach nicht funktionieren. Und dann kommst du dann wieder an so Grenzen. Und ich bewundere immer dann Päckchen von Nachhaltigkeit, die andere durchziehen. Und manchmal kann ich das Päckchen sofort auch an mich nehmen, aber manchmal muss man sich auch eingestehen, es kann jetzt noch nicht sein. Du schaffst es einfach noch nicht. Also entweder 1000 Sachen halb oder eine Sache mal so richtig. Deswegen muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich noch lange nicht da bin, wo ich gerne wäre und immer mal in andere Richtungen sagen, guck, oh, komm Leute, mach doch bitte mehr. Aber auch bewundernd da gucke und sag, oh ja, boah, da wäre ich auch jetzt schon gern. Also und das ist auch was die Zukunftsweine Bewegung für mich auch generell auslöst, ist dieses Wohlwollen. Moment. Fangen wir mal an. Also, was mich total inspiriert, ist der wohlwollende Umgang mit einer Nachhaltigkeit. Was heißt das für die Weinbranche? Wir hatten so krasse Lager aufgebaut, ach du blöder Öko da mit deinem Kupfer, und die Konventionen haben gesagt, ja, und oder der Öko sagt dann zurück, ja, und du mit deinem Spritzen für unter Stork und du machst das und das. Also eigentlich, ja, die Winzerbranche hat nicht das alleinige Problem, sondern die Menschheit hat das Problem. Du hast irgendein Nachhaltig-Dings auf deiner Kappe oder auf deinem Fußabdruck. Und dann zeigst du auf jemand anders und sagst, der macht das aber so, so, so viel schlechter. Um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und das muss endlich aufhören, indem er selbst einfach sich mal ein bisschen runterschraubt und sagt, okay, jetzt komm mal her. Wir brauchen nicht jetzt nur einen Teil der Menschheit, die was tut, sondern die Schwelle muss niedriger sein, anzufangen. Und das ist das Große, was eben gerade passiert. Zukunftsweine ist keine Öko-Bewegung, obwohl ich es natürlich gerne hätte, weil ich bin von Herzen Öko-Winzerin. Aber wir haben nur 11% Öko-Weinbau in dieser Weinbranche. Und soll ich jetzt 11% dazu bewegen, 80% Pflanzenschutz einzusparen oder gehen wir von 100% aus? Also sagen, Leute, rückt mal zusammen mit all euren Nachhaltigkeitsideen und vielleicht hat der eine da eine größere Baustelle, der andere da, aber es gibt große Hebel, die wir gemeinsam bewegen können. Und das ist in der Weinbranche teilweise verstanden worden im Sinne von, oh ja, die Eva macht jetzt da so eine Nachhaltigkeitsnummer auf. Aber es waren da auch ganz viele Gegenstimmen bis hin zu anonymen Drohanrufen, die dann gesagt haben, willst du jetzt den Riesling da ausrotten oder so. Also natürlich kommt da auch ein Missverständnis auf bei Wortwahl, bei irgendwelchen Interviews, die auch mal zusammengeschnitten werden und da fliegt was raus, was sehr essentiell war. Oder die Branche dichtet sich irgendwas weiter. Also ich will gar nicht die Nachhaltigkeits-Eva der Branche sein. Will mir auch keine Greta hier auf die Flagge pinseln, weil das ist alles, das schürt noch mehr Unverständnis. Nachhaltigkeit muss aus tiefem Willen und aus eigener auch Lust entstehen. Und dazu will ich inspirieren. Also klar ist da noch ein langer Weg, aber ich habe keinen Bock, am Pranger zu stehen, hat kein Mensch. Aber letztendlich will ich auch nicht den Zeigefinger erheben und muss sagen, hey Leute, macht dann das und das. Weil ich ganz persönlich von mir ausgehe und sage, ich habe bei mir ein Problem entdeckt, nämlich die Reben, die besser sein könnten. Und ich habe das jetzt genommen, ich habe die Chance wahrgenommen. Guckt doch auch mal, ob ihr das braucht. Ich finde, die Branche braucht es. Gesellschaftlich und politisch sind wir in Beobachtung. Und das wäre doch wundervoll, wenn halt jeder das maximal Mögliche machen kann. Aber das muss natürlich in jeder Phase des Alltags wohnt es weiter, ja. Von den Butterbroten, die von den Kindern am nächsten Tag noch gegessen werden, bis hin zu, mach doch dein Licht aus und guck doch mal, was Solar kann. Mach deine Dächer. Also die Nachhaltigkeit, wo ich hinguck, könnte ich zupacken.
Das könnte jetzt schon fast ein Schlusswort sein, Eva. Aber wir fragen hier bei Gemischte Tüte natürlich immer am Schluss, ist es ein Match? Und konntet ihr darüber, wie ihr euch kennengelernt habt, vielleicht schon so ein paar Gemeinsamkeiten entdecken und vielleicht auch so eine gemeinsame Idee? Also wenn ihr überlegt, was ihr beide macht, welche Kompetenzen ihr habt, gibt es was, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne gemeinsam umsetzen? So als gesponnene Idee im Raum.
Also ich finde den erstmal die Idee der Zukunftsweine ganz großartig und finde es vor allem spannend, wie da eine Gemeinschaft entstanden ist oder wie diese Gemeinschaft entstanden ist. Ich komme so ein bisschen aus dem Crowdfunding und interessiere mich für alle Formen des Crowdsourcing und finde die Frage sehr spannend, wie Gemeinschaften entstehen können und wie sie vor allem langfristig aufrechterhalten werden können, was nämlich unglaublich schwierig ist. Und das ist ein Aspekt, der mich sehr, sehr interessiert. Und da könnte ich mir vorstellen, weiter drüber zu quatschen.
Da bin ich also ehrlich gesagt auch drüber gestolpert. Das eine, wirklich diese Energie hochhalten und diese Bewegung weitertragen. Das ist natürlich das, was uns dauernd umtreibt. Gerne Hilfe, Hilfe. Aber auch dieses... Du bist dauernd mit neuen Ideen und mit vor allen Dingen sehr, sehr pfiffigen Leuten wahrscheinlich an einem Tisch. Und was wir gemerkt haben, ist raus aus der Weinbubble. Also wir sind in Berlin auf dem ersten Sustainable Economy Award gewesen oder Kongress, wo es politisch wurde, wo es aber auch um andere Unternehmen galt. Da war das Who is Who und wir standen da als kleine Winzer, die den Wein dazu ausgeschenkt haben, aber mit einer krassen Botschaft auf die Bühne gegangen sind. Also diese Gründer-Pitches, die ich dann immer mal irgendwo erleben darf, dann steht man dann an der Bühnenseite und sagt, boah Mensch, könnten wir nicht das und das, oder da kommt jemand mit E-Bikes, die zu Ständen umgebaut werden. Also ich glaube ganz stark an Verknüpfung von Ideen, vor allen Dingen von Manpower, von Leuten, die Lust haben, was zu verändern. Und die müssten sich finden. Also gerne weitere Dates, die da weiter verknüpft worden sind, weil sonst wäre genau das aus deiner Anfangsrede, eine Idee kommt in die Schublade und dann bleibt sie. Mhm. Und eigentlich könnte sie vielleicht mit einer anderen Idee verknüpft oder in einem anderen Zusammenhang hochschnellen in diese Welt. Also da, ja, leg dich gerne für uns auf die Pirsch guck, ja. Wir brauchen ganz viele Menschen, die halt einfach die Botschaft mittragen.
Das heißt, werdet ihr euch wiedersehen?
Zu 100%.
Ja.
Ja, bin mir ganz sicher. Also ich habe schon, mir fallen schon mehrere Ideen ein. Und wir haben auch ein Female Entrepreneurship Exist Women nennt sich das, ein Programm an beiden Hochschulen. Da wird meine Kollegin definitiv auf sich zukommen, mit wen denn fahren. Und weil das total, total spannend ist, einfach, wie du schon gesagt hast, verschiedene Perspektiven. Wir sind mit Studierenden, die sind ganz junge Menschen und die haben so Probleme, irgendwo hinzugehen und mit Leuten über ihre Idee zu quatschen. Und das ist die Grundlage für alles. Habe ich gerade eben im Vorgespräch nochmal mit jemandem, hat er gesagt, wenn ich zurückblicke, sage, das, was ich hätte früher machen müssen, ist mit Leuten zu quatschen. Und das ist jedes Mal, alle erfolgreichen Leute sagen das. Und es ist für die jungen Studis so schwer. Und weil man eben, der Effekt, der dann entsteht, ist, man lernt neue Perspektiven kennen, hat mehr Möglichkeiten, lernt Menschen kennen, ja, mit denen man was zusammen machen kann. Und das ist so, so wichtig.
Also vielleicht gibt es bald Ideenpicknick bei Eva Vollmer.
Networking, Empowerment.
Networking. Aber um es mit den Worten mit Bernie zu sein, es ist so, so wichtig, mit Menschen zu reden. Es ist so, so wichtig, dass sich Menschen kennenlernen. Und das haben wir hier möglich gemacht bei Gemischte Tüte. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, dass ihr euch darauf eingelassen habt und dass ihr zu Gast wart und dass ihr für diese Ideen und für das Thema Nachhaltigkeit einsteht. Dankeschön.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke für die Bühne.
Und euch da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch interessiert für die Fotos, für die Bilder, die hier gemacht wurden, dann gerne auf den Social-Media-Kanälen schauen. Und wenn ihr euch für das Thema Zukunftsweine interessiert und da auch bestellen wollt, dann gerne, ne? Ich glaube, machen wir alles in die Shownotes. Wir sagen Tschüss aus dem Gemischte Tüte Podcast-Studio. Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.